Ja, ein neuer Tag beginnt und wir freuen uns, Herr. Wir freuen uns, dass du bei uns warst, auch in der Nacht. Wir freuen uns, dass du jetzt da bist und dass du zu uns reden willst. Und Herr, jetzt segne einfach diese Stunde. Segne die Noor, gib ihr Vollmacht, uns das zu sagen, was du uns sagen willst, was du vorbereitet hast. Herr, gib uns offene Herzen und lass dein Wort in unser Herz treffen, dass wir dir begegnen. Herr, du willst nichts lieber, als dass wir dir begegnen, dass wir dich erkennen in deinem Wesen, wie du bist, in deiner großen Liebe und Gnade. Herr, dass wir dich ganz erfassen und dass du uns einfach immer mehr ausfüllen kannst. Und schenk doch jetzt auch heute Morgen. Und ich möchte dir auch von Herzen danken über den ganzen Tagen, die wir hier erleben durften. Über all der Gnade, über der Freude, über dem Guten, was wir empfangen durften. Über der Gemeinschaft, die du gewirkt hast. Über deinem Wort, das reichlich zu uns geredet hat. Herr, du bist ein ganz gnädiger Gott. Und ich preise dich. Und ich danke dir, dass du auch wieder mit uns zurückgehst. Dass wir wissen, wir sind nicht allein, sondern du bist da. Du siehst uns, du hörst uns, du gehst mit uns. Wir preisen dich und beten dich an, lieber Herr Jesus. Amen.
In unserem Programm steht, dass wir uns heute verabschieden von Mose. Aber eigentlich ist es so, dass Mose sich verabschiedet von seinem Leben auf dieser Erde. Denn es ist Zeit für ihn zu gehen. Und das bedeutet loslassen, zurücktreten, andere den Weg zeigen. Für mich, für Ali auch, ist das Thema an diesem Tag sehr aktuell. Abtreten, loslassen, denn unsere Königin hat gestern bekannt gemacht, dass sie am 30. April abtreten wird. Das hat uns sehr betroffen. Gestern Abend um 7 Uhr waren das die Nachrichten. Sie wird morgen 75 Jahre alt. Und sie hat gesagt, ich gebe nicht auf, ich lasse nicht los, weil es mir alles zu viel wird, sondern weil eine nächste Generation dran ist. Ich fand das sehr stark. Und das ist das, was wir auch bei Josua sehen. Das ist das, was wir auch selbst lernen müssen, nicht festzuhalten. Eine Rolle, eine Funktion, ein Werk, es ist Gottes Werk. Und manchmal... Es kommt einmal die Zeit, dass wir abgeben sollen. Und das ist nicht einfach. Es ist bei Mose unendlich tragisch, dass er das gelobte Land nie selbst erlebt hat. Er hat das Volk so lange treu begleitet. Zuerst die 2 Jahre, bis sie an der Grenze des gelobten Landes standen. Dann die 40 extra Jahre, die sie bekamen, weil sie nicht den Glauben hatten, um dieses Land in Besitz zu nehmen, obwohl alles stimmte, alles genau so war, wie Gott das gesagt hatte. Da hatte er nochmal 40 Jahre mit diesem Volk und es veränderte sich kaum. Es kam immer wieder dieses Murren auf, immer wieder dieses Klagen. Das ist wirklich der Refrain, also während der Wüstenreise, wie es auch oft der Refrain ist in unserem Leben, oder? Dass es uns leichter fällt, eher zu klagen, als dankbar zu sein. Dass uns die Dinge, die nicht nach unserem Willen oder Wünschen sind, oder die Dinge, die eben, wie wir das erfahren, schiefgelaufen sind, dass wir die betonen, dass wir nur die sehen. Und so war das bei dem Volk auch. Und jetzt ist es eben, sind die 40 Jahre fast vorbei und das Volk steht kurz vor der Einnahme Jerichos. Und da sind nur noch Mose, Josua und Kaleb übrig. Nur noch die drei leben. Von der Generation, die 20 Jahre oder älter war, als sie aus Ägypten wegzogen. Das war die Strafe Gottes, dass diese Generation, die doch alle Zeichen und Wunder Gottes gesehen hatte, die Plagen, wie sie durch das Schilfmeer gezogen sind, alles miterlebt hatten, die haben nicht geglaubt und die sind gestorben. Die haben die Fühle nie kennengelernt. Und ja, Mose sagt seinem Volk, dass er nicht derjenige sein wird, der sie über den Jordan führt. Gestern fragte jemand, was man denn den ganzen Tag gemacht hat in der Wüste. Und ich habe heute Nacht nochmal darüber nachgedacht. Ja, natürlich war es für die Frauen den Haushalt, oder? Und die Kinder. Unterricht der kleinen Kinder, Versorgung der Kinder. Sie haben ja auch Kinder bekommen. Und nähen und waschen. Alles, was dazu gehört. Und für die Männer natürlich vor allem auch die Versorgung des Lagers, sehr viel Handarbeit. Es musste wahrscheinlich immer wieder, musste Neues repariert werden oder Neues gemacht werden. Es kamen ja Familien dazu, da mussten neue Zelten gemacht werden. Man brauchte Haushaltsgeräte, man brauchte Möbel. Es gab das Militär, auch das. Es wurde trainiert. Es waren Richter gefragt, um bei kleinen und großen Sachen zu helfen. Es kam die ganze Logistik dazu, wie bringen wir 2 Millionen Menschen vom einen Ort zum anderen. Und dann in der letzten Zeit, wo wir uns jetzt befinden, hat man natürlich sehr stark an die Stiftshütte gebaut. Da waren alle beteiligt. Wenn man das liest, dass Bauleute gesucht wurden und dass Stoffe gefärbt werden mussten und Felle, Tierfelle, also gewaschen und gereinigt. Und naja, die haben immer daran gearbeitet und mit Freude. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Übrigens hat Frau Becker ein paar Bücher bestellt über die Bedeutung der Stiftshütte im Licht des Evangeliums. Schauen Sie mal nach, nachher. Jetzt steht das Volk dann vor dem lang erwarteten Einzug und Mose steht kurz vor seinem Sterben. Wir befinden uns im 5. Mose, im 40. Jahr am 1. des Monats. 5. Mose. Und bald ist es alles soweit. 5. Mose enthält unter anderem die Abschiedsreden von Mose. Es ist ein Rückblick. Und damit ist 5. Mose auch ein Geschichtsbuch. Mose redet mit dem Volk darüber, was ihnen geschehen ist, was sie erlebt haben. Ich sage zuerst mal jetzt, was 5. Mose ist. Es ist ein Geschichtsbuch, ein Rückblick. Er sagt dem Volk auch, wie sie immer negativ waren. Er erzählt ihnen von seinen Problemen mit ihnen und er redet vor allem über Gottes Treue. 5. Mose 29, 1-4 zum Beispiel. Ihr habt alles gesehen, was der Herr im Land Ägypten vor euren Augen dem Pharao und allen seinen Knechten und seinem ganzen Land getan hat. Die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Und dann, ich habe euch doch 40 Jahre lang in der Wüste geführt. Eure Kleider sind an euch nicht zerlumpt und der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. Gott hat für sie gesorgt. Und Mose war immer für sie da. In Kapitel 32, kommt später darauf zurück, gibt es das Lied von Mose, das er im Auftrag Gottes geschrieben hat. Er musste von Gott ein Lied schreiben für das Volk, das sie dann auswendig lernen sollten. Und in diesem Lied sagt er unter anderem, Verse 3 und 4, ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels. Wie war das in 1. Korinther 10? Der Fels ist immer mit innen gezogen und Jesus war der Fels. Vollkommen ist sein Tun, ja alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Das sind die Verse 3 und 4. Und dann in diesem Lied in Kapitel 32, Verse 10 bis 12, er, Gott, hat ihn, sein Volk, in der Wüste gefunden, in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gestern schon gelesen, gab Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel, wie ein Adler sein Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Der Herr allein leitete ihn. Und kein fremder Gott war mit ihm. Das ist so gut, das Erinnern, das Zurückblicken. Das machen die Juden auch so stark bei allen Festen und bei allen Fragen, beim Unterricht auch zu Hause. Papa, wie war das? Warum? Das sollen wir auch lernen, das Erinnern. Und dazu hat er das Lied aufgeschrieben. Dazu haben wir die ganze Bibel bekommen. Und es ist wichtig, dass wir das Lied der Bibel auch singen. Und wir singen das auch. Wir loben Gott in unserem Singen. Wir loben Gott, um den, wer er ist, um seine Taten. Und dann fällt immer wieder auf, dass es einige gibt, die singen dann und schauen so traurig dabei. Das fällt mir immer wieder auf. Dann denke ich, wir loben Gott doch, wir singen doch von seinen Taten. Wie gibt es das? Wir müssen uns bewusst werden davon, was wir singen, was wir aussprechen. Manchmal ist das so automatisch geworden. Also, 5. Mose ist ein Geschichtsbuch, es ist auch ein Lehrbuch. Denn Mose erinnert dem Volk daran, wie sie leben sollen. Es ist eine Ermahnung zum Gehorsam an Gott. Und dazu gehören wieder viele Verordnungen und Anweisungen und Voraussagungen. Hier ist der Prophet Mose. Er redet von Dingen, die noch weit, weit weg sind. Er redet sogar von der Vertreibung des Volkes Gottes, von ihrer Wegführung. Zuerst von Assyrien, später vom Babylonischen Reich. Und auf einmal entdecken wir im 5. Mose auch eine Prophezeiung im Blick auf Jesus. 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich, sagt Mose, wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Manchmal liest man das nur so und denkt, okay, steht da gut. Aber das ist eine Prophezeiung in Bezug auf Jesus. Einen Propheten wie mich, sagt Mose, er ist ja ein Typus von Jesus, wird dir der Herr dein Gott erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. 5. Mose 18, Vers 15. Und auf einmal denke ich, hey, wo habe ich das auch gehört? In Lukas 9 und in zwei der anderen Evangelien, bei der Verklärung Jesu am Berg, da erscheinen ja Mose und Elia, das Gesetz und die Propheten vertreten sie, die in Jesus erfüllt sind. Und dann kommt die Wolke, da sind sie in der Wolke und dann spricht Gott und sagt, dies ist mein geliebter Sohn und dann hört auf ihn. Das sagt Mose ja auch. Auf ihn sollst du hören. Das sind immer diese Dinge, die wieder zurückkommen. Also die Verklärung zum Beispiel Lukas 9, 28 bis 36 und diese Worte, hört auf ihn, findet man dann in Vers 35. Aber Matthäus und Markus reden auch von der Verklärung. In 5. Mose 31 sagt Mose dem Volk, dass der Herr ihm gesagt hat, dass er den Jordan nicht überschreiten wird. Er wird nicht mit dabei sein, wenn das Volk durch den Jordan in das gelobte Land zieht und Jericho eingenommen wird. Mose ist 120 Jahre alt. Beachtlich, oder? Er ist der einzige der drei Geschwister, der jetzt noch am Leben ist. Und er ist immer noch kräftig. Wir lesen in 5. Mose 34, 7, dass er keine Brille brauchte. Und dass er noch sehr kräftig war. Schauen wir mal nach, steht da. 5. Mose 34, 7. 5. Mose 34, Vers 7. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden. Er brauchte keine Brille. Und seine Kraft war nicht gewichen. Er hätte noch weitermachen können. Das können wir aus diesem Vers entnehmen. Er war nicht schwach. Er hätte noch weitermachen können, aber er akzeptiert das, dass sein Dienst aufhört und dass ein anderer Mann das Volk weiterführen wird. Er sagt in Vers 3, der Herr wird vor dir hinübergehen, das ist das Wichtigste. Und dann, und Josua, er geht vor dir hinüber, wie es der Herr gesagt hat. Ich finde das stark, ich finde das mutig. Ich finde das beachtlich, wie Mose das schafft, loszulassen. Ohne Zweifel war die Enttäuschung sehr groß, dass er das nicht miterleben würde, was immer in seinen Gedanken war, was das Ziel war, das würde er nicht miterleben. Aber wir sehen auch in diesem Loslassen können, dass das andere ihm vielleicht wichtiger oder sicherlich wichtiger geworden war, nämlich bei Gott zu sein. Es war ihm die Herrlichkeit Gottes mehrere Male erschienen und das wurde immer stärker, so konnte er auch loslassen, die irdische Realität einzutauschen für die himmlische, war für ihn nicht so schwierig. Denken wir an die Worte von Paulus, Philipper 1, 21. Was sagt er? Das Sterben, das Leben ist mir Christus, das Sterben, Gewinn. Sagt ihr das auch? Nicht? Doch. Du möchtest es sagen, ich auch. Aber manchmal ist mir das Sterben, den Gedanke daran ist mir unangenehm. Ich will noch nicht. Es gibt noch so viel Schönes hier auf Erden. Und so viele Freundschaften und gute Beziehungen und Freude. Und trotzdem will Gott uns dorthin bringen, wo wir mit Paulus sagen, ja, das Leben ist okay, aber Sterben, das ist Gewinn. denn dann werde ich bei Christus sein. Und ich denke, dass Mose das in sich hatte, dass er das entdeckt hatte, dass er das von ganzem Herzen auch unterstreichen konnte. Er war bereit zu gehen. Bei Paulus war es so stark, dass er sagte, Herr, wenn es sein muss, bin ich bereit zu bleiben, aber ich will gehen. Bin bereit zu bleiben. Um euretwillen, sagt er dann den Christen. Mose konnte nicht nur loslassen, er konnte zurücktreten. In 5. Mose 31, 2 sagt er, dass der Herr ihm gesagt hat, du sollst den Jordan nicht überschreiten. Und dann sagt er, der Herr wird vor dir gehen und dann und Josua. Aber das Wichtigste ist, Gott wird vorangehen. Es war eigentlich auch nie Moses Sache. Es war Gottes Sache. Gott kommt auch ohne Mose aus und das erkennt Mose. Außerdem, es gibt andere, die Gott noch einsetzen kann. Und dieses Wissen macht demütig und es tröstet, denn es hängt nicht alles von uns ab. Es macht demütig. Es hängt nicht alles von mir ab. Gott kann ohne mich auskommen, das macht das Wunder umso größer, dass er uns einsetzen will, oder? Das macht demütig. Es tröstet auch. Es hängt nicht alles von uns ab. Mose konnte nicht nur loslassen und zurücktreten, er konnte auch den nächsten Mann von ganzem Herzen vorstellen und ihn voll unterstützen. Und entschuldige, dass ich das wieder sage, aber ich denke wieder an unsere Königin gestern Abend in ihrer Rede um 7 Uhr. Ich werde abtreten, hat sie gesagt, am 30. April. Und mein Sohn, Willem-Alexander. Es ist Zeit, dass die jüngere Generation die Sache jetzt übernimmt. Ich finde das beachtlich. Man liebt sein Amt. Man wurde dazu berufen. Und Mose kann das auch. Er sagt in 5. Mose 31,3, Josua, er geht vor dir hinüber. Und dann ruft er Josua in Vers 7. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel. Sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern zu geben geschworen hat, und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr ist es, der vor dir hergeht. Er wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht. Stark. Das Volk soll das jetzt hören in aller Öffentlichkeit, dass Josua ihr Leiter sein wird. Und dass Mose das in Ordnung findet, dass er das will, dass er das bejaht. Er hat das vor dem ganzen Volk bestätigt. Und wisst ihr, was mich dann auffällt? Es gibt keine Blumen für Mose. Es gibt auch kein Dankeschön. Nach 40 Jahren treuer Dienst. Das finden wir arg, oder wir loben Menschen gern. Wir dürfen Menschen auch bedanken, aber das geschieht hier nicht. Und nicht nur, weil es keine Blumen in der Wüste gab. Vielleicht gab es doch noch Blumen, man hätte ihm doch irgendwas geben können. Aber es ist nicht wichtig. Und so hat Mose das auch vorgestellt. Es geht um Gott, seine Sache. Und die wird er, Gott, weitermachen mit der nächsten Person, mit Josua. In 5. Mose 31, 14 ruft Gott Mose und Josua in die Stiftshütte. 5. Mose 31, Vers 14. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, deine Zeit ist nahe, dass du sterben musst. Rufe Josua und tretet in die Stiftshütte, damit ich ihn beauftrage. Gott will das auch machen. Das ist eigentlich noch das Wichtigste. Und Mose ging hin mit Josua und sie traten in die Stiftshütte. Der Herr aber erschien in der Wolkensäule und die Wolkensäule stand über dem Eingang der Hütte. In dem, was folgt, sagt der Herr Mose, wie es weitergeht mit dem Volk. Sie werden aufstehen, fremden Göttern dienen. Sie werden Gott verlassen. Sie werden seinen Bund brechen. Es ist eine Nachricht, die nicht sehr ermutigend ist. Eher entmutigend. Ich habe doch so mein Bestes getan und schau, wie das weitergehen wird. Aber Gott ist eben sehr realistisch. Er sagt die Wahrheit, so wird das gehen. Und dann eben in Vers 19 und 22 beauftragt Gott Mose, dieses Lied zu schreiben, wovon ich eher redete, das Lied Mose aus 4. Mose 32. Verse 19, so schreibt euch nun dieses Lied auf, Mose und Aaron gemeinsam. Und du sollst es die Kinder Israels lehren, lege es in ihren Mund, damit mir dieses Lied ein Zeuge sei gegen die Kinder Israels. Es geht in diesem Lied immer wieder um die Treue Gottes. In den Versen 44 und 47 von dem Lied steht was ganz Wichtiges. Es ist alles wichtig, aber ich kann nur ein paar Verse nehmen. Da ist das Lied fertig geschrieben und dann kommt Mose, Vers 44, und trug alle Worte dieses Liedes vor den Augen des Volkes vor, er und Josua. Die haben das gemeinsam gesungen, die haben das gemeinsam vorgetragen. Und als Mose dies alles zu ganz Israel geredet hatte, da sprach er zu ihnen, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. 5. Mose 32, ab Vers 46. Denn, Vers 47, es ist kein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan geht, um es in Besitz zu nehmen. Das Wort Gottes ist kein leeres Wort. Es kommt zurück in Johannes 5, 24 und in Johannes 5, 63. Da heißt es wieder, das Wort Gottes ist kein leeres Wort. Wenn ich das hier gut lese, dann kann ich daraus entnehmen, dass es mir Leben bringt, dass es heilsam für mich ist. Und dann denke ich gleich, wie wichtig ist mir das Wort Gottes? Ist es mir Leben? Suche ich danach, weil ich Nahrung und Ermutigung und Leben brauche? Oder lese ich es, weil es halt von mir als Christ erwartet wird? Wir sollen das Wort untersuchen, wir sollen es ernst nehmen, wir sollen danach leben, denn dann kommt es auch zum Leben. Wenn ich gehorche, wenn ich danach lebe, wenn ich es ernst nehme. Hier ist ein indirekter Aufruf, um das Wort Gottes immer wieder zu lesen, um das als Nahrung aufzunehmen. Denn es bringt uns Leben. Vers 47 nochmal, 5. Mose 32, es ist kein leeres Wort für euch. Das ist kein Geschichtenbuch. Es ist euer Leben. Ich weiß noch aus meinem Leben, als ich 16, 17 Jahre alt war, da gab es Kinder in meiner Schulklasse, ich habe das am Anfang, glaube ich, erzählt, die Konfirmationsunterricht hatten in der reformierten Kirche. Ich war nicht in einer christlichen Familie großgezogen, ich kannte das alles nicht, fand es aber sehr interessant und habe in der Zeit auch mal angefangen, das Wort zu lesen und ich fand es furchtbar fad, konnte nichts damit anfangen. Es war für mich ein Geschichtenbuch. Was sollte ich mit aber? Ja, ich habe bei der ersten Seite angefangen, vielleicht auch nicht gut. Ich habe alles unterstrichen und versucht, das zu verstehen. Abraham und Isaac und Jakob. Und es war für mich ein totes Wort. Als ich mit 19 Jahren zum Glauben fand, als Gott mich rief und ich in einem Zimmer, Schloss Mitterseel in Österreich, wo eine Konferenz stattfand für Studenten in Zimmer 31, mit zwei Stockbetten, als ich da hingekniet bin und Gott gesagt hat, ich will mein Leben dir übergeben, denn es ist mir hier aufgefallen, es ist mir klar geworden, dass du ein lebendiger Gott bist und ich fing an, die Bibel zu lesen, da muss ich wirklich sagen, da ist das Licht aufgegangen. Da war es auf einmal ein lebendiges Wort, da liebte ich es. Echt, ich kann das bezeugen. Es war der Heilige Geist, der mir die Augen geöffnet hat für Gottes Wort und ich habe entdeckt, das ist kein fades Geschichtenbuch. Das ist das lebendige Wort Gottes von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Ja, manchmal muss ich mich da durchringen, das stimmt. Manchmal ist es sehr schwierig. Aber Gott will uns die Augen eröffnen und ich hoffe, dass wir in dieser Woche auch über das Alte Testament ein bisschen mehr begeistert geworden sind und dass wir die Verbindung entdeckt haben und dass das Alte Testament, ich würde fast sagen, schwanger ist mit Jesus. Ja, Jesus ist drin. Man entdeckt ihn überall. Und das soll das Volk jetzt auch wissen. Das Wort ist ein lebendiges Wort. Dann in 5. Mose 32 kommt das Nächste. Ab Vers 48. Und der Herr redete zu Mose an jedem Tag und sprach, jenem Tag, steige auf dieses Bergland Abarim, auf den Berg Nebo, der im Land Moab, Jericho gegenüberliegt, und schaue das Land Kanaan an, das ich den Kindern Israels zum Eigentum geben werde. Denn du sollst dann sterben auf dem Berg, auf den du steigen wirst, und zu deinem Volk versammelt werden, wie dein Bruder Aaron auf dem Berg Hor starb und zu seinem Volk versammelt wurde, weil ihr an mir Untreue begangen habt, mitten unter den Kindern Israels beim Wasser von Meriba Kadesh in der Wüste Zin, weil ihr mich nicht geheiligt habt unter den Kindern Israels. Denn du wirst das Land vor dir zwar sehen, aber du sollst nicht in das Land hineinkommen, das ich den Kindern Israels gebe. Inzwischen haben sie sich sicherlich gefragt, warum Mose nicht in das Land einziehen durfte. Wir kennen die Geschichte teilweise, wir werden sie kurz betrachten. Es ist interessant, dass Mose dem Volk ein paar Mal sagt, dass das wegen ihres Ungehorsams ist. Aber es hat doch auch direkt mit ihm zu tun. Und der eigentliche Grund wird beschrieben in 4. Mose 20. 4. Mose 20. Miriam ist gerade in Kadesh gestorben und sie ist dort begraben. Und wir erfahren hier, was danach geschehen ist. 4. Mose 20. Die Gemeinde, die Kinder Israels, sie sind wieder mal unzufrieden. Die haben kein Wasser, nach Vers 2. Und darum versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, wenn wir doch auch umgekommen wären, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir hier sterben, wir und unser Vieh? Warum habt ihr uns doch aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen, wo man nicht sehen kann, wo weder Feigenbäume noch Weinstöcke noch Granatäpfel zu finden sind, ja nicht einmal Trinkwasser? Interessant, sie erwähnen genau die Dinge, die Gott mitbeschrieben hat, die Gott beschrieben hat, als er über das gelobte Land sprach. Ein Land voller Feigenbäume und Weizen und Gerste und Wasser. Und jetzt kann man, wenn sowas passiert, kann man eigentlich ein paar Dinge tun. Man kann sich zurückziehen und sich beklagen. Sagen, dass das Volk wieder jetzt hört für mich auf. Man kann sich mit Selbstmitleid zurückziehen, wenn man auf diese Weise angegriffen wird, oder? Man kann auch in Wut zurückschlagen und sagen, jetzt habe ich wirklich die Nase voll von euch. Was denkt ihr eigentlich? Und Mose und Aaron machen etwas Drittes. Es gibt nämlich noch eine dritte Möglichkeit. Man kann sich zurückziehen, Selbstmitleid, man kann sich aufregen. Und hier in Vers 6 lesen wir, und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Das ist das Beste, was man in einer solchen Situation tun kann. Man sucht Gott. Man sucht Gott. Vielleicht müssen wir zuerst mal 1, 2, 3 sagen, ein bisschen zählen, damit wir ruhig werden und nicht losbrüllen. Und dann suchen wir Gott. Das ist eine Übung. Losbrüllen ist nämlich natürlicher, ist leichter. Selbstmitleid ist auch natürlicher, ist auch leichter. Aber hier wird uns eigentlich einen sehr guten Weg gezeigt, den besten Weg. Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg, sie zogen sich mal zurück und sie suchten Gott. Sie gingen zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Sie trafen Gott, beziehungsweise Gott kam ihnen entgegen. Er kam ihnen entgegen. Und dann sagt er Mose etwas in Vers 7. Er sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Nimm deinen Stab. Wir kennen den Stab, oder? Er wurde verwendet bei den ersten Zeichen Gottes an die Ägypter, als der Stab sich in eine Schlange veränderte und dann wieder in einen Stab, 2. Mose 4. Wir kennen den Stab, als Mose im Auftrag Gottes mit dem Stab auf das Wasser des Nils schlug und das Wasser Blut wurde. 2. Mose 7, Vers 20. Beim Auszug Ägyptens streckte Mose seine Hand mit seinem Stab über das Meer und verteilte das Wasser. Und später geschah das Umgekehrte, 2. Mose 14. In 2. Mose 17, als sich das Volk in Rephidim befand, wo sie gegen den Amalekitern kämpfen mussten, sagte Gott Mose, dass er mit seinem Stab auf den Felsen schlagen musste und kam Wasser. Und jetzt ist hier ein neuer Auftrag. Er soll den Stab nehmen, aber dann soll er mit dem Felsen zu dem Felsen reden. In 4. Mose lesen wir dann Kapitel 20, dass Mose tut, was der Herr gesagt hat, bis er vor dem Felsen steht. Und dann steigt auf einmal doch noch die Wut hoch. Er ist so frustriert. Er nennt das Volk ihr Widerspenstigen. Er sagt, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Er wurde von ihnen beschimpft, er wurde beschuldigt. Er hat die Nase voll von ihnen. Hier ist der Mensch Mose, der spricht. Und hier ist die Wut, die sich groß macht, die sich breit macht in ihm. Und er handelt auf eigener Faust. Er schlägt mit seinem Stab auf den Felsen und das gleich zweimal. Mose und Aaron, Vers 10, versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, hört doch ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab, da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. So geht das oft, wir fangen an in Gehorsam. Er hat den Stab geholt, sollte den Stab mitnehmen, es ging alles gut. Bis dann die Wut hochkam. Bis seine Frustration so stark war, dass er sich von der Frustration eben führen ließ. Und dann meldet sich Gott zu Wort. Der Herr sprach zu Mose und Aaron, Vers 12, weil ihr mir nicht geglaubt habt, Gott wollte ein Wunder tun. Weil ihr mir nicht geglaubt habt und mich vor den Kindern Israels zu heiligen, um mich zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Sie sollten Gott vor dem Volk heiligen, indem er ein Wunder tun würde durch Mose und Aaron. Und sie haben dieses Wunder selbst tun wollen. Sie haben Gott verachtet. Und hier tun Mose und Aaron eigentlich das Gleiche, was das Volk getan hat, als es vor der Grenze des gelobten Landes stand, früher schon, und sagte, das schaffen wir nicht. Da haben sie auch Gott verachtet. Denn Gott hatte gesagt, ihr sollt das Land in Besitz nehmen. Ich gehe voran. Und sie haben Gott verachtet, indem sie gesagt haben, es geht nicht. Und hier haben Mose und Aaron Gott verachtet, indem sie gesagt haben, oder indem sie gehandelt haben, entgegen Gottes Willen. Und das rechnet Gott ihm schwer an. Und Mose darf das Volk nicht in das verheißene Land bringen. Ich finde das schon hart, oder? Er hat total sein Bestes getan. Er hat so viel ertragen, so viel Böses. Das Volk war immer wieder unwillig, war immer unzufrieden und er hat nie aufgegeben. Er war öfters verzweifelt, aber er hat trotzdem ausgeharrt. Und dass Gott sein Volk vernichten wollte, hat er gesagt, tu das nicht. Es ist dein Volk, es geht um deine Ehre. Und jetzt, wo er emotionell am Ende ist und auf den Felsen schlägt, statt zu dem Felsen zu reden, folgt ein so hartes Urteil von Gott und wird Mose so etwas Wesentliches, so etwas Gutes enthalten. Es ist schwer zu verstehen. Und doch, Mose hatte eine besondere Berufung. Er hatte eine Vorbildfunktion. Gott hatte vor seinen Augen Wunder gewirkt, er hat durch ihn gewirkt. Er war ein Freund Gottes. Denken wir daran, was Gott Miriam und Aaron sagte, als sie über Mose gelästert hatten. Mein Knecht Mose ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Und er schaut die Gestalt des Herrn. Und dieser Mose verachtet jetzt Gott vor den Augen des ganzen Volkes. Und in 5. Mose 32, 51, 5. Mose sind wir wieder zurück, 32, 51, heißt es, ihr, Mose und Aaron, habt an mir Untreue begangen, mitten unter den Kindern Israels, weil ihr mich nicht geheiligt habt unter den Kindern Israels. Dieses Benehmen muss Konsequenzen haben, denn Gott ist heilig. denn Gott ist heilig. Und sie haben dadurch, dass sie selbst gehandelt haben, Gott verachtet. Tatsächlich wird auch Aaron von Mose gestraft. Ihr habt mir nicht geglaubt, hat Gott gesagt. Und Aaron stirbt auf dem Berg Hor. H-O-R. Sein Tod ist eigentlich ein Vorschatten auf den Tod Mose. Er wird 30 Tage beweint, was sehr lange ist. Normal war 7 Tage. Das geschieht bei Mose auch. Auch Mose stirbt auf einem Berg. Wir haben schon gesehen, dass Gott ihm in 5. Mose 32, 49 gesagt hat, dass er auf den Berg Nebo steigen soll und dass er sich von dort aus das Land Kanaan anschauen soll. Der Berg liegt gegenüber Jericho. Das ist die erste Stadt, die das Volk bei ihrem Einzug in das verheißene Land einnehmen wird. Das erlaubt ihm Gott noch. Wir schauen uns kurz 5. Mose 34 an, letzte Kapitel in 5. Mose. Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, auf die Spitze des Pisgah Jericho gegenüber. Und da zeigte ihm der Herr das ganze Land von Gilead bis nach Dan. Und das ganze Naphtali, das Land Ephraim und Manasse, das ganze Land Juda bis zum westlichen Meer, auch den Negev und die Jordanebene, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen habe, als ich sprach, deinem Samen will ich es geben. Wieder die Geschichte. Ich lasse es dich mit deinen Augen sehen, aber hinübergehen sollst du nicht. Ein paar Dinge. Gott erlaubt ihm, dass er das Land sehen darf. Interessant ist, dass das doch menschlich gesprochen nicht möglich ist, dass er so weit gesehen hat. Da hat Gott ihm eine weite Sicht geschenkt, einen weiten Blick geschenkt. Da hat der Geist Gottes mitgewirkt. Interessant ist auch, auffallend, dass das Land anhand der Stämme, die sich dort niedergelassen haben, beschrieben wird. Das ist irgendwie eine Prophezeiung oder es muss später hinzugefügt worden sein, denn das wusste Mose noch nicht, wo die Stämme alle sich niederlassen. Das war noch Zukunft. Und dann auch die Erinnerung an Gottes Verheißung an Abraham, Isaac und Jakob. Es ist ein historischer Moment. Und dann heißt es in Vers 5, und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Knecht des Herrn haben wir in der ganzen Geschichte bis jetzt nur einmal gehört. Und zwar hat Mose sich selbst so genannt in 3,24. Nachher aber wird er immer öfters als Knecht des Herrn beschrieben werden. Zum Beispiel in Josua 1,1 und 13, in Josua 8 und so weiter. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er, Gott, begrub ihn im Tal im Land Moab, Bet Peor gegenüber, aber niemand kennt sein Grab bis zum heutigen Tag. Warum nicht? Es gibt viele Bibelausleger, die sagen, dass Gott das nicht wollte, dass das Grab von Mose eventuell zu einem Pilgerort werden würde. Man kann sich auch denken, dass dieses Geheimnisvolle, dieses Unbekannte eine Bestätigung dafür ist, dass Mose einen ganz besonderen Dienst hatte, dass Mose etwas Besonderes war. Das wird auch so gesagt in Vers 10 von 5. Mose 34, es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. In all den Zeichen und Wundern, zu denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie im Land Ägypten tun sollte, an dem Pharao und an allen seinen Knechten und an seinem ganzen Land und in all den gewaltigen Handlungen und all den großen und furchtgebietenden Taten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel. Es ist kein Prophet in Israel mehr aufgestanden wie Mose, außer Jesus. Außer Jesus. Und er bekommt auch ein ganz besonderes Begräbnis. Im Neuen Testament, ich schließe jetzt langsam ab, wird Mose immer wieder erwähnt. Drei der Evangelisten erzählen, wie Mose erschienen ist mit Elia bei der Verklärung Jesu. Er kommt auch in anderen Büchern des Neuen Testamentes immer wieder vor. Er war eine sehr wichtige Leitfigur und das bleibt auch in der Bibel. 5. Mose 34, Vers 9, das Buch endet damit, dass gesagt wird, Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israels gehorchten ihm und handelten so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Hier gibt es das Und, womit ich angefangen habe. Wisst ihr noch? Ich habe gesagt, es gibt immer das Und. 2. Mose fängt mit Und an und das geht immer wieder weiter. Und. Die Geschichte Gottes geht weiter. Es endet mit Mose, aber es endet nicht mit Mose. Hier wird uns Josua vorgestellt als einer, der mit dem Geist der Weisheit erfüllt war. Der Nachfolger Mose. Und wenn wir dann bei Josua schauen, Josua 1, tatsächlich, dann fängt das an mit Und. Und. Ich denke, ihr müsst alle nächstes Jahr zurückkommen, damit wir über dieses Und reden können. Und. Gottes Geschichte endet nie. Es endet auch nicht mit unserem Leben, mit unserem Lebensende. Gott wird das, was er angefangen hat, Philipper 1, 6, vollenden, fortsetzen, bis Jesus Christus zurückkommt. Das ist ein so starker Gedanke, das ist eine so starke Wahrheit. Es gibt immer das Göttliche Und. Wenn Sie heute noch Zeit finden, dann lesen Sie Psalm 90. Das ist ein Psalm von Mose geschrieben. Das ist etwas Schönes für die stille Zeit, für eine zweite oder eine erste stille Zeit. Ich weiß nicht, wie es war heute Morgen. Lesen Sie Psalm 90. Und jetzt wollen wir gemeinsam Gott danken für diese Person, die uns ein starkes Vorbild ist. Er war ein Mensch wie wir. Und trotzdem ein ganz besonderes Instrument in Gottes Händen. Beten wir. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Und wir wollen dir danken, dass dieses Wort, dieses dicke Buch, das wir überall kaufen können, dass wir frei lesen dürfen, dass das Leben ist und Leben bringt. Und Herr, wir müssen auch gleich vor dir bekennen, dass das Buch manchmal ein bisschen irgendwo liegt, dass es nicht täglich gebraucht wird. Dass es uns nicht so sehr beschäftigt, wie es uns beschäftigen soll, weil es eben dein Wort ist. Und wir beten, Herr, hilf uns dabei, dass dieses Wort, diese Bibel in unserem Leben den Platz einnimmt, den es verdient. Die Bibel, dein Wort, deine Geschichte. Und wir danken dir für alles das, was wir in diesen Tagen entdecken durften. Über deine Pläne, über dein Vorhaben mit dieser Welt, mit uns. Wir wollen dir so danken, dass wir sehen durften, wie du Menschen gebrauchst in deinem Dienst. Mose, aber auch Aaron und Hur und Miriam und Josua und viele andere. Wir haben gesehen, dass du ohne uns auskommen kannst. Und umso mehr sind wir verwundert darüber, dass du uns einlädst, um teilzuhaben an deinen Werken, an dein Tun. Herr, danke, dass du eine jede von uns siehst und kennst und liebst. Und danke, dass du eine jede von uns einladen möchtest, mitzukommen, dass du mit uns vorankommen willst. Dafür wollen wir dir danken, dass Christsein nicht statisch, sondern dynamisch ist. Wir wollen uns danach ausstrecken, Herr, dass du mit uns tun kannst, was du vorhast. Wir wollen Menschen voller Erwartung werden. Wir wollen Menschen voller Freude werden. Menschen, die sich ausstrecken nach dem, was du vorhast. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der in unserer Mitte wohnen will. Und der, wenn es schiefgegangen ist, wenn wir gesündigt haben, der uns dann in und durch Jesus vergeben will und einen neuen Anfang schenken will. Und so bitten wir dich, Herr, segne uns. Und schenke uns, die wir vielleicht, die unter uns, die verzagt sind und müde sind, ein neues Lied in ihrem Mund. Ein Lied über dich. Und schenke es, dass sie aufstehen mit neuem Mut und neuer Freude, weil du du bist und weil du da bist. Segne uns, Herr, und setze uns zum Segen. Amen.